Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock.
Episode 80. Über das Verzetteln. Senecas zweiter Brief an Lucilius. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Heute wollen wir uns dem zweiten Brief von Seneca widmen, den er an seinen Freund Lucilius gerichtet hat und in dem er die stoische Philosophie ja eigentlich in seiner Gänze wiedergibt. Also in den gesamten Briefen, nicht im zweiten. Aber den zweiten fanden wir auch eine super Grundlage, um sich Senecas Gedanken und seinen wichtigsten Themen zu nähern.
Ja, vor allen Dingen, weil das so ein Brief ist, bei dem ich mich sofort schuldig fühle. Weil ihr hört mich ja jetzt nur, aber wenn ihr mich sehen könntet, dann würden hinter mir ein paar Bücher stehen. Und warum ich mich schuldig fühle, werden wir dann gleich noch hören, wenn wir genauer reingehen.
Genau, jetzt haben wir die Folge genannt Über das Verzetteln. Das ist ja so ein bisschen ein witziger Titel. Man könnte es auch nennen über zu viele Autoren, über Bücherkonsum, über
den Fokus.
Es geht auch um Reisen.
Mhm. Ja, innere Ruhe finden. Also es steckt alles Mögliche drin. Dann lass uns das doch mal einsteigen, weil ich finde, direkt am Anfang fängt er ja genau mit diesem Thema an, dass er erstmal sagt, man muss ja einen gewissen Zustand haben, ne, um sich überhaupt mit etwas auseinandersetzen zu können. Und er lobt ja erstmal Lucilius dafür, was er von ihm gelesen hat, und sagt dann, ja, es klingt ja alles sehr schön bei dir und es freut mich, dass du vor allen Dingen, ich sag mal jetzt übertragen gesagt, Ruhe finden kannst. Ne? Also weder verzettelst du dich, noch lässt du dich durch Ortsveränderungen behelligen. Und weil dann sagt er, das klingt schon wieder so ein bisschen hart, auf ein krankes Gemüt deutet ein solches Hin und Her. Das erste Zeichen seelischer Gelassenheit ist, so meine ich, innehalten zu können und bei sich zu verharren. Und da habe ich schon die erste innere Resonanz gehabt, weil ich so merke, dass unsere moderne Welt, würde ich jetzt mal sagen, Social Media und alles Mögliche, nicht unbedingt dazu beiträgt, dass ich mich besser innerlich zum Verharren bringe.
Ach, bei sich verharren, es fängt ja schon an, wenn ich auf einen Aufzug warte und ich muss das Handy rausnehmen, mein Smartphone.
Ja, das jede ist Sekunde wird gefüllt.
Das ist ja, ich muss wieder zum Thema der letzten Folge, Zeit jetzt vertreiben. Ich muss Zeit vollstopfen mit was anderem. Ich halte es nicht aus, bei mir zu sein.
Ja, das wäre eine interessante Frage für sich auch schon alleine. Ne? Was ist es denn eigentlich, was uns da antreibt, möglichst viel uns angucken zu wollen und möglichst eine Intensität oder an allem immer dran zu sein? Also dieses sich innerlich mal loszulösen von anderen Dingen. Das scheint ja echt ein Thema zu sein, ne? Und einfach mal da zu stehen. So wie bei noch in der letzten Folge mit dem Herrn, ich möchte einfach nur hier sitzen.
Und ja, positiv gesehen ist es eine Neugier.
Ja. Eine Neugier, aber vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen schon so wie so eine leichte Sucht, dass da etwas ist, was dich im emotionalen Sinne bewegt. Ja, also ich meine, wenn man durch Social Media durchgeht, dann hast du ja ständig einen emotionalen Impuls. Entweder im Sinne von Lachen, weil es witzig, oder erschreckend, weil um Gottes Willen, oder aber auf jeden Fall irgendwas, was dann dich mit Aufmerksamkeit und Emotionalität erfasst. Und wenn man das die ganze Zeit macht, das ist so, ne, du wirst wie abhängig von Adrenalin oder von Dopamin oder was auch immer diese Substanzen sind, ne, die dann ständig da angeregt werden. Und dann mal sich vorzustellen, ich mache Musik aus, ich setze mich in meinen Sessel und ich nehme mal ein Buch. Da passiert ja erstmal noch nichts, so, ne? Das ist ja unglaublich reduziert. Und dann diese volle Aufmerksamkeit und nicht irgendwie nach drei Zeilen schon wieder hochgucken und das Handy nur mal rausnehmen, weil einem wieder was eingefallen ist und sowas, ne? Ich finde dann zum Beispiel, das macht den großen Unterschied auch aus, ob ich ein Buch in der Hand habe oder ob ich auf dem Smartphone lese oder auf dem Tablet lese. Weil auf dem Tablet passiert ja ständig was, ne? Ping, eine Nachricht, ping, eine E-Mail und sowas, ne? Also dieses, da müssen wir uns, glaube ich, selber auch schützen Und bei Ihnen war das halt damals noch, ne, die Ortsveränderung, man musste reisen, man muss da Termine hin und her und da dann Ruhe finden. Aber die Herausforderung scheint auch damals schon gewesen zu sein. Ich glaube, die potenziert sich für uns jetzt gerade so ein bisschen.
Ja, und ich glaube auch, wenn wir Seneca erklären würden, was man heutzutage unter FOMO, unter Fear of Missing Out versteht, dass man eben auch immer mit seinen Leuten in Kontakt sein will und bloß keine Party verpassen, das würde er auch verstehen.
Ja. Ja, klar, weil damals war es so, bist du eingeladen gewesen bei einem wichtigen Abendessen, ne, wo
Gelage.
Dann ein Gelage, genau. Wo es dann darum ging, wieder mit jemandem wichtige Geschäfte zu machen, wichtige Kontakte zu knüpfen und sowas.
Gelage ist, weil die da rumlagen, oder?
Ja.
Also die lagen und haben den Wein getrunken.
Stimmt. Auf den Sänften.
Ah, gute alte Zeit, ja.
Ja, jetzt, aber nehmen wir mal an, wir schaffen es, uns hinzusetzen. Ja, und uns zu fokussieren. Dann gibt er uns ja als nächstes noch einen Ratschlag, ne? Dass er nämlich sagt, so, dann lies nicht zu viele Sachen, ne? Also nicht zu viele Autoren, ne? Versuch nicht 10 Bücher gleichzeitig dahin zu legen, ne? Sondern guck, dass du bei ganz bestimmten Geistesgrößen musst du verbleiben und dich von ihnen nähren lassen. Willst du etwas gewinnen, was sich unverlierbar ins Herz einprägen soll? Und dann kommt so ein Satz, nirgends ist, wer überall ist.
Ja, klassischer Seneca, liebe es.
Ja. Und ja, das hat ja zwei Dinge, ne? Das ist, er bringt ja danach dann auch diese Referenz, wo er dann sagt, auch Menschen, die ständig auf Reisen sind, die haben viele Bekanntschaften, aber keine Freundschaften. Und sagt dann auch, dasselbe geschieht notwendigerweise jenen, die zu niemandes Geist in vertraute Beziehung treten, sondern alles flüchtig und in Eile an sich vorüberziehen lassen. Also so dieser Kerngedanke ist, es gilt eine Beziehung aufzubauen. Das ist ja eigentlich auch, finde ich, dann doch wieder so ein kernstoischer Gedanke, ne? Dieses in Beziehung sein und in diesen Beziehungen dann auch zu leben. Und das gilt für Personen wie für Bücher.
Mhm.
Und genauso wie man eben nicht mit 5000 Leuten in Beziehung sein kann, kannst du halt auch nicht mit 5000 Autoren in Beziehung sein.
Ja, weil man sich auch einem geistigen Werk, einem anderen Menschen annähert.
Ja.
Und den versucht zu durchdringen.
Mhm.
Und dafür brauchst Zeit und auch eine Beschäftigung, die wahrscheinlich bei verschiedenen Abschnitten im eigenen Leben dann wieder stattfindet.
Ja. Und also für mich sind zum Beispiel die schlimmsten Bücher die, die viele Fußnoten haben, weil jede Fußnote ist die Einladung in eine Ablenkung.
Mhm.
Die Fußnote zu lesen, in der Fußnote steht schon wieder ein anderes Buch referenziert und schon bin ich dabei zu gucken, was das für ein Buch ist, obwohl ich noch nicht mal die Einleitung von dem Buch fertig gelesen habe. So.
Ich ignoriere dann manchmal die Fußnoten und lese einfach durch.
Das ist auch, glaube ich, tatsächlich für den Gedankengang eines Autors eine sehr, sehr gute Entscheidung. So, ne? Und was ich allerdings interessant fand, ist, ich habe mal dieses Zitat, nirgends ist, wer überall ist, auch auf Facebook mal an einem Tag, da hatte ich so ein paar Zitate mal veröffentlicht. Und ich kenne einen Musiker, den habe ich mal vor ein paar Jahren kennengelernt und der ist ständig unterwegs. Und der hat auf dieses Zitat sehr avers reagiert. Und hat gesagt, also das würde überhaupt nicht stimmen. Und seine Lebensform ist eben die, dass er als Musiker unterwegs ist und als Musiker auch überall Menschen hat, mit denen er offensichtlich auch in einer tieferen Beziehung ist. Und das hat mich nochmal so zum Nachdenken gebracht, ob es da halt auch eine Begrenzung von diesem Zitat gibt. Ne? Also ob es eben auch durchaus eine Lebensform des Unterwegsseins geben kann, in der du dich dann eben auf das Unterwegssein einlässt und in der du auch mit wahrscheinlich ausgewählten Menschen an unterschiedlichen Orten dann eine andere Form von Verbindung aufbaust.
Ja, und die wichtigste Verbindung, die man eben mitnimmt, ist die mit sich selbst.
Ja.
Und wenn man mit sich selbst in einer guten Verbindung ist und die stark ist, wenn man in sich ruht, dann kann man das bestimmt auch an unterschiedlichen Orten. Aber wenn da schon eine Missbalance ist und dann bist du noch überall auf der Welt und triffst hier jemanden und dort jemanden, dann ist es natürlich schwer, stabil zu werden.
Mhm. Ja, und die Frage ist halt, wie tief gehen diese Beziehungen dann? Also ich meine, ich kenne das selber, dass dadurch, dass ich an unterschiedlichen Orten gelebt habe, dass ich auch immer noch mit Menschen in Kontakt bin. Und dass das durchaus auch tiefe Beziehungen sind. Von daher, also dieses Überall und Nirgends, also es findet zumindest so eine Grenze, würde ich sagen. Also es gibt schon ein Element von in Bewegung sein und trotzdem in Beziehung sein, glaube ich.
Mm. Wobei es für den Aufbau von engen Freundschaften schon ein gewisses Maß an gemeinsamer Zeit erfordert, oder? Gemeinsamer, also man findet sich am Anfang vielleicht interessant oder spannend oder hat was, was einen zusammenbringt, ein gemeinsames Hobby oder Thema. Aber um eben dieses Vertrauen, was einem wirklich zu einer Freundschaft im stoischen Sinn, die zur Charakterentwicklung auch beiträgt, um das aufzubauen, braucht man einfach eine gewisse Zeit, war jetzt meine Erfahrung. Also auch als wir in Kalifornien gelebt haben, nach einigen Jahren hat sich dann so eine Qualität entwickelt, was wir Deutschen sind ja sehr sparsam mit dem Gebrauch des Begriffs Freundschaft, aber was man dann eben wirklich Freundschaft nennen würde.
Ja.
In Amerika geht das ja ganz schnell, da bist du ja Friends, also ja jeder, den du kennst, ist dein Friend quasi. Ja, auch von Vorteil manchmal ist, aber in Deutschland sind das ja alles Bekannte.
Ja, ich glaube, wahrscheinlich braucht es eine Frequenz von Kontakten. Also auch wenn man dann eben nicht am gleichen Ort ist, dass man tatsächlich regelmäßig miteinander im Austausch ist. Sodass da eben Beziehungen sich über diese Kontakte einfach weiterentwickeln kann.
Ja.
Da gebe ich dir recht, ja.
Und so kann man es ja auch mit einem, um zurück auf Seneca zu kommen, mit einem Autor machen. Das heißt ja nicht, dass man dauerhaft nur den einen oder die eine lesen muss, sondern dass man eben vielleicht einfach auch dann mal was anderes anschaut, aber wieder zurückkommt zu Dingen, die einem sehr wichtig sind oder einer bestimmten Quelle.
Ja. Wobei ich tatsächlich das schon auch nachvollziehen kann, dass es zum Beispiel im Umgang von Büchern sowas wie einen Standpunkt braucht. Und ich finde, dass auch das zum Beispiel das Lesen von einem Autor führt ja dazu, wenn du dich intensiv damit auseinandersetzt, dass du einen inneren Standpunkt auch beziehst. Vielleicht zum Beispiel, dass du einen theoretischen Rahmen von jemandem übernimmst, weil du dich intensiv damit auseinandergesetzt hast und dann auf andere Bücher von diesem Standpunkt auf drauf schaust. Und ich habe so für mich so das Gefühl gehabt, dass das dann eine fruchtbarere Auseinandersetzung mit anderen Gedanken ist, wenn man von einem Standpunkt aus drauf guckt erstmal. Weil du auf diese Art und Weise an dem anderen, was du dir anschaust, die Andersartigkeit besser sehen kannst. Du hast halt so einen Vergleich, finde ich, sowas. Ne? Und dann dieses Delta.
Referenzrahmen dann.
Genau, du hast so ein Delta, was entsteht, ja, was du reflektieren kannst, wo du dich fragen kannst, wie stehe ich eigentlich zu diesem Delta? Ist das jetzt etwas, was ich besser finde, gut finde? Oder ist das so, dass ich sage, nee, da, wo ich stehe, finde ich eigentlich besser? So, ne? Und das ist so ein bisschen so die Prägung, vielleicht auch, weil ich ja auch Physiker bin, so dieses Systemdenken. Die Grenzen eines Systems dadurch kennenlernen, dass man andere Dinge aus dem System heraus anschaut und dann sich eben fragt, passt das da rein, passt das da nicht rein? So, und so ähnlich lese ich ihn hier halt auch, ne? Dass er halt sagt, ne, versuch da Wurzeln zu finden, damit du überhaupt einen Standpunkt hast.
Das setzt natürlich voraus, dass deine primäre Quelle eine sehr gute ist.
Das merkt man ja dann auch. Also ich finde, ne, ob wie die tief der Brunnen ist, merkt man ja erst, wenn man da Wasser rausschöpft. So, ne? Und wenn der schnell versiegt, dann ist das eben vielleicht nicht der richtige Brunnen gewesen. Ne? Oder du merkst irgendwie, da passt da was nicht dran. Aber so dieses ganz notdürftig, hier mal ein bisschen Wasser, da mal ein bisschen Wasser und so weiter, das führt nicht zu einer Tiefe. Also ich habe das so mal daran gemerkt, ich habe mal eine Zeit lang gerne so philosophische Podcasts gehört, die allerdings nicht so eine klare Verankerung hatten, sondern heute das Thema, morgen das Thema, dann anderes Thema. Und für die gewisse Zeit fand ich das ganz interessant, aber ich habe irgendwann so gemerkt, was bleibt da eigentlich? Also das waren irgendwie so viele Ideen, die da in meinem Kopf sind und hier und da ein nettes Zitat und so, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das in irgendeiner Art und Weise aufeinander aufbaut. Also da ist nichts gewachsen.
Mhm.
So, und also für mich war das zum Beispiel auch so, als wir jetzt diesen Podcast ja auch angefangen haben, fand ich wichtig, der Weg der Stoa, nicht weil ich nur die Stoa sehen will, sondern aus der Perspektive der Stoa heraus Dinge zu betrachten, was auch erstmal heißt, die Stoa besser kennenzulernen, um dann auch eben andere dann auch anschauen zu können. Wie ging dir das denn eigentlich, oder wenn du da so drüber nachdenkst?
Ja, nee, das hast du schön gesagt, dem kann ich mich anschließen, weil wir dieses Thema ja einerseits durchdringen und ich lerne eben auch durch dich und unsere gemeinsame Beschäftigung mit den Themen noch so viel. Und dann, wir hatten ja auch schon diese Vergleich-Reihe mit anderen Lebensphilosophien und Spoiler Alert, können wir ja schon mal darauf hinweisen, wir werden uns dem in der Zukunft auf Anfrage unseres Hörers Matthias hin, werden wir uns in der nahen Zukunft mit der Lebensphilosophie von Epikur auseinandersetzen und die vergleichen mit Stoizismus. Insofern, ja, also ich bin auch froh und dankbar, dass wir uns in ein Thema so richtig verbeißen können, uns dann vergleichen können und dadurch erst durch diese tiefe Basis einen Vergleich herstellen können.
Und wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt an die Buddhismusfolgen zurückdenke zum Beispiel, dass wir gesehen haben, in der Tiefe finden sich doch sehr viel ähnliche gedankliche Figuren, wo wir dann auch gemerkt haben, ja, die eine Landkarte ist hier ein bisschen detaillierter und die andere Landkarte ist an anderer Stelle etwas detaillierter. Und vielleicht ist es auch so, dass auf der einen Landkarte etwas gar nicht verzeichnet ist, was man auf der anderen finden kann. Und so. Und von daher ist es schon wichtig, auch in diesen Dialog zu gehen, aber ne, ohne überhaupt ein Gespür dafür zu haben, was ein Gelände ausmacht und was es heißt, das zu kartieren, wird man andere Landkarten auch gar nicht lesen können, so mal metaphorisch gesprochen.
Ja.
Und von daher konnte ich immer mit dem zweiten Brief sehr viel anfangen, weil ich gerade so dieses Thema geh in Beziehung mit einem Text und schau mal, was du davon mitnehmen kannst. Das ist ja auch bei anderen Menschen so. Wenn du sie nicht wirklich intensiv kennenlernst, bleibt dir die Persönlichkeit ja auch verschlossen. Und wenn du dann mal dich fragst, was bedeutet dieser Mensch mir denn eigentlich? Ja, dann ist es vielleicht, naja, wir gehen zusammen Tennis spielen oder wir gehen zusammen dies oder ne, oder wir gehen abends gerne mal einen trinken. Oder ist das halt noch mehr? Ne? Ist das tiefer? Ist das ein Mensch, der mich irgendwie berührt, bei dem ich das Gefühl habe, Teil meiner Seele spiegelt sich in dem anderen oder ähnliche Sachen. Und das geht halt nicht in 5 Minuten. Und das ist für mich so das, was ich so aus diesem Brief hier auch mitgenommen habe dann.
Ja.
Ja, und dann finde ich auch sehr schön, er sagt an einer Stelle, und das ist eine echte Herausforderung für mich, eine Menge von Büchern zerstreut nur. Infolgedessen, da du nicht lesen kannst, so viel du haben könntest, genügt es zu besitzen, so viel du lesen kannst. Schuldig im
Seufz.
Sinne
der Einklage. Ja. Schuldig, ja. Ich habe auch so viele Bücher, die mich sozusagen anstarren und sagen, wann hast du denn nochmal vor, mich aufzuschlagen? Es auch so viel Spaß macht, Bücher zu kaufen. Und man hat ja in dem Moment auch wirklich vor, sich mit ihnen zu beschäftigen. Aber die Zeit.
Ja, ich denke dann immer an Umberto Eco. Der hat eine Bibliothek irgendwie von 10.000 Büchern gehabt. Und er hat gesagt, er hat die natürlich nicht alle gelesen. Und er wird auch wahrscheinlich in seinem Leben nie alle lesen können. Aber er sieht es halt als eine Art Nicht-Bibliothek in dem Sinne, dass es eine tägliche Demutsübung ist, sich klarzumachen, wie viel da draußen gedacht und geschrieben wurde und dass man das nie alles wird lesen können. Und das kann einen ja dann zum Punkt bringen, dass man innerlich verzweifelt und sagt, oh Gott, das passt nie alles in ein Leben rein. Oder aber, dass es gar nicht die Aufgabe ist. Sondern, dass die Aufgabe ist, irgendwo einen Pflock reinzuhauen und aus diesem Pflock heraus eben dann sich in die Gedanken reinzudenken, die auf dieser Welt schon gedacht wurden und sich damit auseinanderzusetzen.
Bei mir ist es ehrlich gesagt auch ein Gefühl. Ich fühle mich einfach in einer Wohnung mit Büchern wohl. Das ist vielleicht auch, wie ich aufgewachsen bin. Meine Eltern sind auch wahre Horder von Büchern, beide. Ich fühle mich damit wohl, aber es gibt ja auch viele Leute, die eher diesen stoischen Minimalismus-Ansatz haben und auch seit Marie Kondo und so weiter aufräumen und ausmisten. Ja. Und ich kann schon auch verstehen, wenn man sagt, ich brauche nur eine Handvoll Bücher. Was ich nicht verstehen kann, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht ist es schwierig, ich brauche gar keine Bücher. Da tue ich mich schon schwer mit dem Angang, kenne ich auch Leute. Möchte keine Bücher in meiner Wohnung, in meinem Haus sehen. Aber ja, ich kann schon verstehen, wenn man sich vielleicht nicht so immer mitten in der Bibliothek fühlen möchte. Aber für mich ist das ein Gefühl von, ja, Gemütlichkeit und Weisheit um mich rum, auf die ich zugreifen könnte, wenn ich möchte.
Total. Und wie du hast eben so eine schöne Geste gemacht mit dem Zeigefinger. Und das ist genau das für mich, wenn ich vor meinen Büchern stehe, ich gehe so gerne mit dem Finger auch einfach über die Bücherrücken drüber.
Ja. Ja.
Oder hol mir so ein Buch raus und nehme das in die Hand und spüre das Gewicht von diesem Buch und klapp's mal auf, lese vielleicht eine Seite oder sowas und stell's wieder rein. Das ist, ja. Das ist wie durch einen botanischen Garten gehen.
Ihr seht, wir weichen hier ab von Senecas Hinweisen.
Ja.
Das Leben.
Ja, ja. Aber gut, das muss
am
auch
Ende,
sein.
Apropos Epikur, geht da auch der Stoa fremd und spricht wieder über Epikur. Er sagt, ich pflege nämlich auch in fremde Lager überzugehen, nicht als Überläufer, sondern als Kundschafter. Mhm. Und er erwähnt ein Zitat von Epikur, das heißt, eine schöne Sache ist eine fröhliche Armut.
Tja. Da ist natürlich, also kann man wieder auf mehreren Ebenen lesen. Ne? Er will ja damit sagen, ja, wenn es fröhlich ist, ist gar keine Armut und nicht der ist arm, der zu wenig hat, sondern der ist arm, wer mehr haben möchte, als er hat.
Genau.
Ja, das ist ja schon sehr weise dann auch auf der einen Seite, aber wenn man weiß, dass das vom reichsten Mann Roms geschrieben wurde, dann verbleibt so irgendwie auch so ein bisschen so ein Geschmäckle da drin, ne?
Ja, das ist schon fast zynisch. Also ja. So, er da sitzt in seinen Gemächern und herabschaut von seinen Weinbergen auf das. Das ist ja auch ein bisschen das Störgefühl. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, was ich manchmal habe, wenn er über all diese Leute, die so viel Geschäften nachgehen und eben arbeiten müssen. Das ist doch so eine Zeitverschwendung. Ich mir denke, ja, aber du musstest auch nicht arbeiten für dein Geld. Du sitzt da als zweitreichster Mann Roms und hast andere Leute müssen eine Familie ernähren. Das ist ja alles schön und gut, aber er hat da teilweise schon eine sehr elitäre Haltung.
Ja.
Wobei wir bei Epikur ja noch näher reingucken werden, was Epikur damit gemeint hat. Das führt er ja hier gar nicht weiter aus.
Nein, genau. Das wird noch eine zukünftige Herausforderung bleiben. Ja, gut. Was würden wir noch mitnehmen aus diesen Brief? Hast du noch einen Gedanken?
Ich finde das so schön insgesamt, wie er sagt, dass man eben, wenn man schnell von einem zum anderen springt, dass das oft nicht hilfreich ist. Er sagt zum Beispiel, nichts hemmt die Genesung so sehr wie ein häufiger Wechsel der Heilmittel. Nicht kommt die Wunde zur Vernarbung, an der die Medikamente erprobt werden. Nicht wächst der Schößling kräftig heran, der oft verpflanzt wird. Also dieses, dass man eben so ungeduldig ist und dann schnell von einem aufs andere springt und der Sache eben nicht die Zeit gibt und diese Tugend der Geduld hat, zu sagen, ich bleibe jetzt mal bei einer Ansicht oder bei einem Mittel auch. Ich hatte zum Beispiel mal eine Erkrankung und habe da wirklich einem Arzt vertraut, weil ich einfach ein gutes Gefühl hatte mit ihm und dachte, das wird schon. Und dann haben auch Freundinnen auf mich eingeredet, du musst mal einen Arzt wechseln, das dauert doch jetzt schon so lange und wird nicht besser. Aber meine Intuition war eben, das wird hier, das braucht einfach. Und ja, ich hatte das auch richtig eingeschätzt. Nach ein paar Monaten ist es wieder gut geworden und ich hatte da einfach ein gutes Gespür mit. Und ich glaube, manchmal lässt man sich auch verunsichern dann von außen und springt von einem aufs andere, aber ja, ist natürlich ein bisschen heikel, denn ab und zu ist man auch einfach auf dem Holzweg und braucht eine andere Meinung oder ein anderes Hilfsmittel. Aber insgesamt hilft es, glaube ich, schon oft, wenn man auch ein bisschen Zeit einer Sache dann gibt.
Ja, ich finde das ganz schön, wie du das jetzt so beschrieben hast, weil das zeigt ja, es braucht die Tugend des Mutes, ne, um da auch mal bei den Dingen bleiben zu können. Ne? Das wäre so ähnlich, wie wenn du jetzt wieder den Seneca rausnimmst oder ein Buch über die Stoa. Und der Mann würde sagen, oh, du liest schon wieder das Zeug? Willst du nicht mal was anderes lesen? Ist das nicht langweilig, immer das Gleiche zu lesen? Und das Spannende finde ich jetzt dabei, wirklich auch nochmal so diese Erfahrung zu berichten, es ist halt nicht das Gleiche. Also ich überlege, wie häufig ich das Handbuch von Epiktet jetzt schon gelesen habe. Und es ist jedes Mal anders, wenn ich es lese.
Also verstehst du es anders oder sprechen dich andere Teile an?
Beides. Also es ist so, dass ich teilweise Dinge dann jetzt erst beim, ich weiß nicht, wie viel Mal den Lesen, die sie überhaupt mir auffallen, wo ich einfach sonst drüber hinweg gelesen habe. Und dann tatsächlich auch, welche Tiefe hinter manchen kurzen Aussagen steckt, die ich vielleicht am Anfang so überhaupt nicht habe erfassen können. Und das geht halt erst, wenn du viele andere Texte von Epiktet mal gelesen hast oder auch von der Stoa gelesen hast und dann wiederkommst und dann mit diesem Mindset das dann liest. So, und das finde ich so das Spannende oder aber auch einfach der Punkt, ich bin in einer anderen Stimmung und auf einmal lese ich diese Passage ganz anders. Das finde ich zum Beispiel auch mal ganz schön in der Lesegruppe, dass wir eine kurze Passage lesen und dann hören wir so, was die Leute dazu sagen und dann kommen dann teilweise Wahrnehmungen, wo ich denke, wow, das habe ich jetzt überhaupt nicht daraus gelesen. Das ist ja spannend.
So, ne? Ja, da erinnere ich mich auch noch dran, als ich noch mittwochs kein Kind hatte, was da ins Bett musste und ich teilnehmen konnte. Ja, dass ich da teilweise auch überrascht war, wo Leute den Schwerpunkt setzen, wo deren Aufmerksamkeit beim Lesen hingeht.
Genau, welche Resonanz da entsteht. Und ich finde, das ist halt auch ein Zeichen von guten Büchern, dass sie mit dir wachsen. So, dass wenn du da in einer anderen Lebensphase bist, trotzdem dir etwas anzubieten haben, was du vielleicht beim ersten Mal so noch gar nicht hast lesen können, ne? Weil die Lebenserfahrung nicht da war oder weil das Verständnis dafür nicht da war und sowas. Und also ich habe das so für mich dann auch mal so verglichen, so mit Leuten, die dann vielleicht auch beim Weintrinken oder sowas mit der Zeit immer mehr Unterschiede halt wahrnehmen können und für sich selber auch Bedeutung in diesen Unterschieden finden. Wohingegen du beim ersten Mal halt diesen Wein runterschluckst und sagst, oh ja, ein bisschen, ja, riecht ein bisschen muffig, trocken, aber ja, doch irgendwie nett. So, ne? Und
du beschreibst den Pinot Grigio von der Tankstelle.
Ja, genau.
Natürlich 18 Jahre alt war.
Ja, ja. Ja, aber also es ist halt eine andere Form, dass sich damit auseinandersetzen. Ne? Und das geht halt nicht mit jedem Buch. Und ich finde, dass das eine totale Bereicherung ist, wenn man Bücher gefunden hat, die das bieten. Und ich glaube, Weltliteratur zeichnet sich darüber aus, dass sie das eben genau bietet. Dass sie lebenslange Wachstumsbegleiter sein können.
Ja.
Wenn man sich drauf einlässt, ja.
Ja, und das würde ich bei Senecas Briefen auf jeden Fall unterschreiben.
Absolut. Und das Gleiche gilt für mich bei Epiktet mit den Diskursen auch, also die Gespräche, nicht nur das Handbuch. Und ich finde auch zum Beispiel von Michel Montaigne die Essays, das ist auch sowas, wo ich finde, da findet man auch immer wieder was da drin. Und das ist vielleicht ja ganz auch mal jetzt so ein Gedanke für alle, die zuhören. Welche Bücher habt ihr, die für euch irgendwie so Wachstumsbegleiter geworden sind, ne? Wo man so sagt, ja, da gucke ich immer wieder mal rein und ich merke, da fühle ich mich immer wieder gleich zu Hause. Ja, und ich finde wieder was da drin. So, und finde das auch ganz schön, ne? Das ist halt wie ein guter Freund oder eine gute Freundin. Ja, man schlägt das auf und ist gleich wieder drin.
Ja.
Ja, und ich glaube, wenn einem das gelingt, wenn man das findet, dann ist das eben genauso wie jede gute Beziehung. Und das ist für mich so die Quintessenz dieses Briefes dann auch. Sucht euch Freunde, die euch das Leben lang begleiten.
Ja, das Leben ist gekennzeichnet durch die tiefen Beziehungen, die man pflegt mit Dingen oder mit Menschen.
Ja. Ja, gut. Sollen wir da mal einen Punkt machen?
Ich glaube, das reicht zum zweiten Brief soweit.
Gut, dann, wie du schon angekündigt hast, in der nächsten Woche kommt dann der Epikur. Und wir werden uns als erstes mit dem sogenannten Tetrapharmakos von Epikur beschäftigen, weil wir auch festgestellt haben, Epikur an sich ist sicherlich mehr als eine Folge. Und wir müssen mal gucken, wie viele Folgen denn da verteilt rauskommen werden. Wir gehen das mal ganz offen an.
Ja, ich glaube, das wird sehr spannend, weil ja die Schule von Epikur wirklich, würde sagen, so die Konkurrenzschule zur Zeit der Stoa eben auch waren, die sich auch gegenseitig aneinander abgearbeitet haben. Und ja, das ist einfach philosophisch spannend. Und ich glaube, dass Epikur aber viele Leute heutzutage auch noch interessiert. Und ich kenne auch auf jeden Fall auch Leute, die sich Epikurs Philosophie sehr nahe fühlen.
Und ich glaube, genauso wie den Stoikern häufig Unrecht getan wird mit manchen ihrer Aussagen, ist es bei Epikur auch so.
Ja.
Und ich glaube, da wird es auch darum gehen, ihm mal Gerechtigkeit zukommen zu lassen.
Weil, vorurteilsfrei anzugehen.
Genau, weil das, was häufig über Epikur mal so gesagt wird, eigentlich überhaupt nicht stimmt. Also die Sex, Drugs and Rock'n'Roll-Fraktion, das war nicht Epikur, das waren die Kyrenaiker, wenn überhaupt eine der Strömungen. Aber gut, wir wollen nicht vorgreifen. Wir freuen uns dann auf nächste Woche und wünschen euch weiter eine gute Reise beim Suchen nach den Buchfreunden oder Freundinnen. Also, dann bis bald, sofern das Schicksal es zulässt.
Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.